Ja, aber auch bei uns hier in unserem Land wird es ja zunehmend schwer, sich zu Christus zu bekennen. In 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 13, möchte ich das Thema überschreiben mit ein eingeschriebener Brief Christi. Ich lese den Bibeltext, 2. Korinther 3, die Verse 1 bis 3. Fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir etwa, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Paulus schreibt hier an die Christen in Korinth. Es war nach damaliger Sitte so üblich, dass Gemeindeleiter Empfehlungsbriefe mit sich nahmen von anderen Gemeinden. Paulus selbst hat diese Sitte abgelehnt. Es wäre auch unsinnig gewesen, dass Paulus zu der damaligen Zeit, ja, der ja selbst an der Gründung aller bestehenden Gemeinde auf die eine oder andere Art beteiligt war, ein Empfehlungsschreiben für sich selbst hätte ausfüllen lassen solle. Genau das aber haben ihm einige aus der Gemeinde in Korinth zum Vorwurf gemacht, dass er das wohl nicht nötig hätte. Wir sehen, es hat sich da bis heute nicht viel geändert. Auch unter den Christen damals schon gab es Neid, Zwietracht und dummes Gerede. Natürlich ist es völlig unsinnig, sich selbst zu empfehlen. Davon hatte ich es ja schon in der letzten Predigt, dass wir die Leute nicht darauf hinweisen sollen, wie nett und freundlich wir sind, sondern dass die Leute es an unserem ganzen Leben sehen können. Dass wir eben Christen sind, dass wir eben anders sind. Und dass unser Herr im Leben Jesus Christus ist. Ja, wie sagte Franz von Assisi so treffend, das Zitat wird oft Corrie ten Boom in den Mund gelegt. Ja, verkündige das Evangelium, wenn nötig, auch mit Worten. Korinth war die Hauptstadt der römischen Provinz Achaia mit ca. 100.000 Einwohnern. 100.000 Einwohner, wie stellen wir uns das vor? Wie groß ist Bad Bergzabern? Oder das Dorf, in dem ihr wohnt. Also in Korinth also ging schon damals, wie man heute schon sagt, die Post ab. Es lebten viele unterschiedliche Nationen in Korinth. Selbstverständlich waren Griechen in Korinth, aber auch Römer, Juden, jede Menge Sklaven aus aller Herren Länder und dazu noch viele Kaufleute aus dem Orient. Korinth war damals ein wirtschaftlicher Dreh- und Angelpunkt, eine bedeutende Handelsstadt. Die Menschen taten das, was sie auch heute tun. Sie jagten nach Macht, Geld. In der Liebe war alles erlaubt. Gleichgeschlechtliche Liebe war was ganz Normales. Auch Prostitution gab es in den Tempeln an jeder Ecke. Das natürlich bedingt durch die Vielfalt an Nationen, die da in Korinth zusammentrafen, auch unterschiedliche Religionen gab, war dort für jeden Bedarf, irgendwelche Götterstatuen im Tempel zu finden. Denn eins, das ist dem Menschen auch bis heute geblieben, das war noch nie anders, die Sehnsucht nach dem Göttlichen, die Suche nach dem Sinn des Lebens. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass Paulus über diese vielen Götzenbilder sogar ergrimmte. Aber er hat es nicht genutzt, um die Leute da zu verklagen, sondern das Bild von dem unbekannten Gott, das so als Versicherung für alle Fälle dasteht, das nahm er als Basis, das Evangelium zu verkündigen. Das alles erinnert mich doch sehr an die heutige Zeit, in der alles erlaubt ist. Und mehr tolerant gegenüber allem und jedem geworden sind. Ja, Religionsfreiheit ist in. Jeder darf seinen Glauben leben, wie er will. In Klammer setze ich hinten dran. Es sei denn, er ist Christ. Auch Atheismus ist eine Art des Glaubens. Aber bitte so, ohne dass er versucht, es dem anderen überzustülpen. Und genau das wird zunehmend immer mehr Problem. Ich habe die Woche Vortrag gesehen vom Professor von der Universität Cambridge, dem Richard Dawkins, wenn der Name was sagt. Ja, der hat mit viel Humor und Zynismus hat er seine Schüler beschwichtigt. Nein, meine lieben Schüler, ich will euch jetzt hier nicht ermutigen, Atheisten zu werden. Ganz und gar nicht. Nein, ich will euch bedrängen, dass ihr militante Atheisten werdet. Denn der christliche Glaube, der muss unbedingt ausgerottet werden. Da frage ich mich schon, was bewegt so jemand, sowas zu tun? Ja, es sind alle Wege, die bekanntlich nach Rom führen. Wir haben ja alle denselben Gott. Das hört man doch überall. Ist doch letztendlich egal, wer angebetet wird. Dasselbe Motto galt auch damals in Korinth. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Wäre eigentlich so, wie wir das auch im Alten Testament lesen, im Buch der Weisen Sprüche. Schon eigentlich eine logische Schlussfolgerung, wenn es keinen Gott gibt. Wer allerdings hinter dieses bunte Treiben blickt, so voller scheinbarer Fröhlichkeit und Spaß, der kann vielleicht dort jede Menge Verzweiflung entdecken. Wir haben ja jetzt gerade erst wieder die Faschingszeit hinter uns gebracht. Da ziehen sich die Menschen Kostüme an, sie maskieren sich und haben Spaß. Auf Knopfdruck. Warum brauchen wir Kostüme? Warum müssen wir unser Inneres so krampfhaft verbergen? Wieso setzen wir uns Masken auf? Und tun wir das vielleicht nicht nur während des Karnevals, wo es so offensichtlich ist, sogar tun wir das vielleicht unser ganzes Leben hindurch auf die eine oder andere Weise, damit unser Umfeld nicht erkennt, wie es wirklich in uns drin aussieht. Sind wir vielleicht auch als Christen in der Gefahr, nur fromme Hülle zu sein? Ein Briefumschlag, auf dem außen Jesus draufsteht, falls überhaupt. Weil wir den Briefumschlag aufmachen und reinschauen, was ist drin? Nichts. Paulus bescheinigt den Christen in Korinth, dass sie kein Aushängeschild für die Stadt Korinth mehr waren, sondern ein eingeschriebener Brief Christi. Nicht geschrieben mit vergänglicher Tinte, sondern durch den Heiligen Geist. Ihre Bekehrung hatte sie zu einer kompletten Neuausrichtung ihres Lebens geführt. Eine Neuausrichtung ihres ganzen Lebens auf Christus hin. Sie fragten nach dem Willen Gottes, sie ließen sich von seinem Geist leiten. Auch die Korinther waren von ihrer Umgebung geprägt gewesen, so wie wir alle von unserem Umfeld geprägt wurden und immer noch geprägt werden. Eine Prägung, egal ob aus der Kindheit, dem Elternhaus, unserer Umgebung, in der wir aufgewachsen sind, die kann sehr mächtig sein. Aber sie ist nicht allmächtig. Denn Jesus kann unsere alte Prägung, die in uns gespeichert ist, komplett neu überschreiben. Die Frage, die sich jeder von uns stellen muss, ist die: Will ich das? Möchte ich das zulassen? Oder habe ich Lebensbereiche, in denen ich selber noch die sprichwörtlichen Hosen anhaben möchte? Fragt sich doch mal jeder für sich selbst: Hat sich nach deiner Bekehrung, nach deiner Hinwendung zu Christus für dich in deinem Leben was geändert? Oder versuchst du weiter dein altes Leben wie vorher zu führen? Nur dass du ab und zu jetzt mal in die Kirche, Gottesdienst oder in die Bibelstunde gehst. Im Leben eines jeden Menschen kann man beim genauen Hinsehen lesen und erkennen, was ihm wichtig ist. Sprich, mit was der Briefumschlag gefüllt ist, wenn man reinschaut. Für was setzt du deine freie Zeit ein? Was ist dir wichtig? Wissen, das Herz voll ist, geht der Mund über. Welche Themen ereifern dich? Wofür nimmst du dir Zeit? Wofür gibst du dein Geld aus? Paulus bescheinigt den Korinthern: Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Was für ein Zeugnis von allen Menschen. Also auch von der Kassiererin an der Kasse im Supermarkt, von dem Postboten, vom Chef in der Firma, von der Kassiererin an der Tankstelle, vom Betriebsprüfer, vom Finanzamt, die Liste, die kann man fortführen. Welches Zeugnis würde einem jeden von uns ausgestellt werden, wenn wir vielleicht unsere Arbeitskollegen fragen würden oder unsere Freunde? Ja, Friedrich, nehmen wir das mal als Beispiel. Heißt hier ja niemand Friedrich, soviel ich gerade weiß. Der geht joggen, der macht viel Sport, der geht gern essen. In seiner freien Zeit verbringt er jede freie Minute mit dem Fahrrad oder vom Computer. Er ist sehr gesellig, er lädt gern Gäste zum Essen ein. Er ist für jeden Spaß zu haben. Er engagiert sich sehr im Umweltschutz, er ist ein fleißiger Arbeiter, er zahlt immer pünktlich seine Steuern. Hört sich doch eigentlich gut an, mit was der Umschlag da alles gefüllt ist, oder? Da können wir ja noch von Glück reden, wenn wir so gut dabei wegkommen. Aber hören wir da irgendwas von Jesus? Dass ihm der Glaube sehr wichtig ist, dass er sich in irgendwas von den Menschen in der Welt unterscheidet. Vielleicht kommt dann die Ernüchterung, wie? Der soll Christ sein? Das weiß ich ja gar nicht. Da hat er noch nie was davon erzählt. Naja, wenigstens gehört er nicht zu diesen Fanatikern, die überall rumrennen und meinen, jeden Jesus überstülpen zu müssen. Paulus sagt weiter von den Korinthern: Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Sie mussten es keinem erst erzählen, dass sie Christen sind. Ihre Umgebung, die hat es erkannt. Sie nahm es wahr an ihnen, dass etwas anders an ihnen war. Der Umschlag war jetzt plötzlich mit anderen Dingen gefüllt wie bisher oder war überhaupt gefüllt. Ihre Lebensführung ließ erkennen, dass sie plötzlich anders tickten. Sie machten nicht mehr bei allem mit, was die anderen machten. Die Frage ist immer, ob man rudern oder ob man es treiben lassen. Wenn wir uns gemütlich treiben lassen, dann schwimmen wir automatisch mit dem Strom. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die wir in jedem fließenden Gewässer beobachten können. Will ich mich aber aus der Masse hervorhebe, will ich eben nicht mit dem breiten Strom dahin treiben, dann kostet mich das harte Arbeit. Dann brauche ich Kraft und muss überlegen, was ich tue. Jeder, der schon mal versucht hat, gegen den Strom zu schwimmen oder zu rudern, der weiß, wie kräftezehrend es manchmal sein kann. Als Christen müssen wir das allerdings nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir dürfen das aus der Kraft Christi heraus tun, aus der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns selbst wohnt. Wir müssen danach streben, in Harmonie mit dem Heiligen Geist und mit Gott zu leben, damit diese Kraft in uns wirksam werden kann. Natürlich sind wir dadurch Fremdkörper in dieser Welt. Viele Menschen, die werden das gar nicht verstehen, wenn wir eben nicht mehr plötzlich alles mitmachen. Wenn es uns plötzlich wichtig geworden ist, was Jesus darüber denkt, wie ich mein Leben lebe, mit was ich mich fülle, mit was ich, ja, oder in was ich meine freie Zeit investiere. Manche werden dann vielleicht über euch, über uns sagen, jetzt sind sie ganz durchgeknallt. Die halten sich anscheinend für was Besseres. Aber was ist dir wichtiger? Was die Menschen über dich sagen? Oder wie deine Beziehung zu Jesus ist? Für Menschen, die dieses Leben satt haben, denen die Maskerade in ihrem Leben zu viel geworden ist, die dieses oberflächliche Geplänkel satt haben, für die werden wir ein Wohlgeruch Christi sein. Danach werden sie Sehnsucht bekommen, auch das zu haben, was sie an uns wahrnehmen. Für solche Menschen können wir zum Wegweiser werden. Ja, ein Einladungsbrief für Christus. Und ist nicht genau das, was unsere wahre Aufgabe im Leben ist? Warum uns Gott noch hier auf der Erde lässt, dass wir Menschen zu Christus führen? Ja, die Aufgabe des Heiligen Geistes. Vielleicht ist es unsere Aufgabe, ihm durch unsere Dinge, die in unserem Herzen streben, nicht im Weg zu stehen. Das soll Menschen neugierig machen. Das ist unsere wahre Berufung. Neugierig auf ein Leben mit Jesus. Wenn wir unseren Beruf lieben, dann sind wir mit ganzem Herzen dabei. Mit Eifer. Dann merkt man das an, demjenigen, was er tut. Betrachten wir zum Beispiel einen Koch, der diesen Beruf einfach nur als Beruf ausübt, weil er damit sein Geld verdienen muss. Dann kann er noch so routiniert kochen, was immer er kocht. Man wird merken, dass es gewiss etwas fehlt. Es schmeckt dann vielleicht irgendwie alles gleich. Aber wenn ein Koch aus Leidenschaft kocht, dann können beide Köche, der aus Leidenschaft kocht und der ohne Leidenschaft kocht, dasselbe Gericht kochen. Was denkt er, was schmeckt besser? Vermutlich, dass das mit Liebe bereitet ist. Und wo zieht es dann die Leute hin? Natürlich zu dem Koch, der mit Liebe kocht. Und da sind sie sogar vielleicht bereit, ein bisschen mehr zu zahlen, als dort, wo es lieblos gekocht wird. Und die Menschen um uns herum, die nehmen eben genau dieses gewisse Etwas an uns wahr, wenn uns die Liebe Christi erfüllt und wir aus dieser Liebe heraus handeln. Wie sagt Petrus im Neuen Testament, eure Liebe aber sei ungeheuchelt. Die Leute, die merken das, wenn wir mit einer aufgesetzten Maske unterwegs sind. Ja, wer ist Jesus für dich? Ist er die schönste Nebensache der Welt? Können wir Gott wirklich halbherzig nachfolgen? Die Gnade Gottes ist keine Entschuldigung zu sündigen, mit einem Fuß in der Welt zu stehen und mit einem Fuß zu versuchen, Christus nachzufolgen. Das wäre zum Beispiel wie ein Misthaufe, in dem er eine weiße Decke legt. Er sieht schön sauber aus, aber der Gestank, der bahnt sich unweigerlich seinen Weg unter der Decke hervor. Und wir für jeden, der ihn wahrnimmt, abstoßend und nicht als Wohlgeruch, dem wir für Christus ja sein sollen. In Matthäus Kapitel 16, die Verse 24 bis 26, da lesen wir: Dann sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es finden. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber dafür sein Leben einbüßt? Andere Übersetzung sagt hier, dafür aber an seiner Seele Schaden nimmt. Ja, diese Aufforderung, die ist eindeutig. Ich möchte auch hier wieder was von Spurgeon zitieren, der es wie so oft genau auf den Punkt bringt. In Römer 8, Vers 12, da lesen wir: So sind wir nun, liebe Brüder, Schuldner. Wir sind alle Gottes Geschöpfe, seine Schuldner. Schuldig ihm zu dienen mit Leib, Seele und allen Kräften. Durch Übertretung seines Gesetzes, deren wir uns schuldig gemacht haben, sind wir Schuldner seiner Gerechtigkeit geworden und schulden ihm eine große Summe, die wir nicht imstande sind zu bezahlen. Von dem Christen aber kann man sagen, dass er der Gerechtigkeit Gottes auch nicht das Geringste schuldig ist. Denn Christus hat die Schuld für die Seinen bezahlt. Aber umso mehr ist der gläubige Christ ein Schuldner der Liebe. Christus hat gesagt, es ist vollbracht. Und damit hat er bezeugt, dass alles, was sein Volk schuldig war, auf immer aus dem Schuldbuch getilgt ist. Die Rechnung ist beglichen, die Handschrift ans Kreuz geheftet, die Quittung unterschrieben und wir sind nun keine Schuldner der göttlichen Gerechtigkeit mehr. Weil wir aber in diesem Sinne nicht mehr unseres Herrn Schuldner sind, so werden wir dadurch zehnfach größere Schuldner der Liebe Gottes gegenüber. Lieber Christ, erwäge das einen Augenblick. Wie viel hast du der unumschränkten Güte Gottes zu verdanken? Wie viel schuldest du seiner selbst entäußernden Liebe, da er doch seinen eigenen Sohn für dich in den Tod dahingegeben hat? Bedenke, wie viel du seiner vergebenen Gnade verpflichtet bist. Denn nachdem du ihn 10.000-fach verschmäht hast, liebt er dich noch immer, noch mit so unendlicher Innigkeit wie eh und je. Betrachte, was du seiner Macht verdankst. Wie er dich auferweckt hat aus deinem Sündentod, wie er dein geistliches Leben gehütet hat, wie er dich vor dem Verderben bewahrt hat und wie er dich mitten durch tausend tobende Feinde hindurch geleitet hat und auf sicherem Pfad. Erfasse, was du seiner unwandelbaren Treue verdankst. Tausendmal bist du wankelmütig geworden, er aber ist unverändert geblieben. Du bist jeder Eigenschaft Gottes gegenüber so tief verschuldet, wie nur irgend möglich. Deinem Gott verdankst du dich selber und alles, was du hast. So übergib dich ihm als ein lebendiges Opfer. Ja, Spurgeon bringt die Dinge einfach in unnachahmlicher Weise auf den Punkt, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Wir schulden es Gott einfach, ihm mit unserem ganzen Leben zu ehren. Wenn ich doch einmal erkannt habe, was gut für mich wäre, zum Beispiel täglich mehr Wasser zu trinken, früher ins Bett zu gehen, damit ich morgens fitter bin und so weiter und so weiter, dann sollten mich die Mühen nicht davon abhalten, es auch zu tun. Genauso geht es uns im geistlichen Leben. Denken wir nicht, dass der Segen Gottes uns größere Frucht bringt, uns mehr Freude und Gewinn bringt, als die läppischen und leicht vergänglichen Vergnügungen dieser Welt. Es ist der Teufel, der uns einflüstern will, komm schon, sei doch keine Spaßbremse, lass es dir doch mal gut gehen. Deshalb bist du doch trotzdem ein Kind Gottes und gehst nicht verloren. Dabei sein ist doch alles. Hauptsache errettet. Also nicht zu laufen, um zu gewinnen, sondern zufrieden sein, wenn man es über die Schwelle schafft. Es ist eine Frage der Motivation. Ich habe das auch lange gedacht, als ich jung bekehrt war. Ja, Hauptsache dabei sein, weil was du machst, wird doch eh nie reichen. Aber es ist das Wesen, es ist unsere Natur, es ist die Freude, die Liebe, die uns einfach antreibt, immer 1000% hineinzulegen. Es ist ja keine Anstrengung, wenn wir es nicht aus uns selbst tun. Aber Satan ist es, der uns einflüstert, es schadet dir doch nicht, wenn du dies oder das machst. Gott wird schon nicht kleinlich sein. Denk doch mal an dich, man gönnt sich doch sonst nichts. Außerdem hast du dir doch jetzt deinen Feierabend oder dein Wochenende redlich verdient. Da kannst du es dir doch jetzt auch mal gut gehen lassen und Spaß haben. Paulus sagt, alles ist euch erlaubt. Nichts soll euch gefangen nehmen. Und genau das ist die Stolperfalle, wenn wir zu oft an uns selber denken, dass wir da nicht mehr rauskommen. Machen wir uns doch mal bewusst, wenn Satan uns einflüstert, dass Gott schon nicht so eng sehen wird, wenn wir dies oder jenes machen. Oder nicht machen. Ja, Satan wird dann der Erste sein, sobald wir in die Falle getappt sind, der uns vor Gott genau dafür verklagen wird. Nicht umsonst wird er der Verkläger der Brüder genannt, Tag und Nacht. Die neue Luther von 2017 fügt hier ein, Verkläger der Brüder und Schwestern. Das bedeutet ja nicht, dass Gott nicht möchte, dass wir Freude und Lachen in unserem Leben haben. Das bedeutet nicht, dass wir nur noch Dinge ab jetzt tun dürfen, die uns keinen Spaß machen. Aber ich muss mir hier einfach mal klar machen, für was ich mich in meinem Christenleben entscheiden möchte. Gut angesehen in der Welt zu sein, um alles mitzumachen, mit dem Preis, dass ich mich mit der Zeit immer mehr von Gott entfernen werde. Oder meine Freude in Dinge zu suchen, die mir wirklich Freude bereiten und mich zum inneren Frieden mit Gott bringen. Diesen Frieden, der allen Verstand übersteigt. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber dafür an seiner Seele Schaden nimmt? Kann ich als Christ, wenn ich nun wirklich einer bin und erfüllt mit dem Heiligen Geist bin, wirklich Freude an Dingen finden, von denen ich weiß, dass sie Gott nicht gefallen? Wird es einer Frau oder einem Mann gefallen, wenn es dem Partner wichtiger wäre, ständig die Zeit mit Dingen zu verbringen, die sie oder ihn ausschließen, als Zeit in der Gemeinschaft zu verbringen? Ich glaube nicht, dass diese Beziehung auf Dauer gelingen wird. Wenn wir unserem Partner ständig das Gefühl geben würden, erst kommt alles andere und dann, wenn ich noch Zeit habe, dann bist du dran. Genauso tun wir es aber mit Gott, wenn uns alles andere wichtiger ist. Wie sagt Paulus in 1. Korinther 15, im Vers 31, ich sterbe täglich. Was meint er damit? Er meint damit, dass er sich täglich, also gewohnheitsmäßig, immer wieder gegen ungute Verhaltens- und Denkmuster in seinem Leben entschied. Diese quasi sterben ließ. Und stattdessen Gott und seinem guten Wirken mehr Raum gab. Wir müssen hier einfach erkennen, dass es unsere gefallene menschliche Natur ist, die sich nicht nach dem Willen Gottes ausstreckt. Und deswegen ist es ein Kampf. Und wenn ich sogar von einem Paulus lese, der von klein auf im Wort Gottes erzogen war und ja, im Wirken und Streben ganz auf Gott ausgerichtet war, diese innere Kämpfe hatte, wie viel mehr haben sie mir, die mir gottlos geprägt wurden die ganze Zeit, bis wir eine Entscheidung getroffen haben für Jesus. Ja, und woher soll man die neue Prägung bekommen, wenn wir nicht uns Zeit nehmen für Gott? Es ist ein einfaches Prinzip, das, was wir in unserem Leben ernähren, das wird gedeihen. Entweder die alte oder die neue Kreatur, die wir sind. Und das wir nicht nähren, das verkümmert, bis es stirbt. Wenn ich mir zum Beispiel angewöhne, täglich anstelle schlechter Fernsehprogramme gute anzuschauen, geht ja gar nicht um die Frage, ob ich überhaupt Fernseh schauen soll. Für den einen oder anderen ist der Schritt vielleicht zu heftig. Aber es gibt ja gute Programme im Fernsehen, die man anschauen kann. Solche, die einen guten Einfluss auf unser Leben ausüben, dann stirbt auch täglich automatisch ein Stückchen des schlechten Einflusses aus, den die schlechten Programme auf uns haben. Es mag am Anfang Überwindung kosten, doch so wie bei Paulus kann ich durch stetiges Einüben entscheiden, was in meinem Leben gedeihen soll und was nicht. Nicht die Dinge, die wir ein paar Mal tun, bestimmen den Weg und damit auch das Ergebnis unseres Lebens, sondern die Dinge, die wir ständig tun. Der Schlüssel liegt dabei nicht im Bekämpfen schlechter Gewohnheiten, sondern im Angewöhnen guter Gewohnheiten. So steht es bereits in der Bibel, Römer 12, Vers 21. Überwinde das Böse mit dem Guten. Wichtig ist in diesem Prozess, sich zu überlegen, womit wir unseren Kopf den ganzen Tag füllen. Unsere Gedanken haben weitreichende Konsequenzen auch auf unser Verhalten. In Römer 12, da lesen wir, was die Antwort unseres Lebens auf Gottes Gnaden sein sollte. Hingabe und Tun des Willens Gottes. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn unser Lebensbrief vielleicht im Laufe unseres Lebens unleserlich geworden ist, dann kann Jesus diesen Brief erneuern und ihn wieder mit der Tinte des Heiligen Geistes leserlich machen. Wenn es uns wichtig ist und wir ihn darum bitten, ja, ihn sogar regelrecht bestürmen und bedrängen. Vor kurzem waren wir im Auto unterwegs, da haben wir gemeinsam eine Predigt gehört. Ich weiß nicht mehr, wer der Redner war, aber ein gutes Beispiel gebracht. An einer Stelle hat er sinngemäß gesagt, wenn Gott mir durch seinen Heiligen Geist etwas aufzeigt, was ich ändern sollte, dann fange ich an, darum zu beten. Täglich. Ein Jahr lang. Ich glaube, mir fällt ein, was das Beispiel war. Er hat festgestellt, dass er geizig ist. Wenn eins von seinen Kindern gekommen ist und irgendwas haben wollte, dann hat er denen vorgerechnet, was sie kosten und warum dafür kein Geld ist. Wenn er sich aber selber was gönnen wollte, dann war das alles kein Thema. Dann hat es immer irgendwo gepasst. Und das hat dann der Heilige Geist wichtig gemacht. Er hat es erkannt und hat sich vorgenommen, ein Jahr jeden Tag dafür zu beten. Als er auf diesen Punkt hingewiesen wurde. Da hat er erzählt, dass er das genau ein Jahr praktiziert hat. Dann ist er zu seiner Frau gegangen nach dem Jahr und hat so ganz erwartungsvoll gefragt, und hat sich schon was verändert? Und seine Frau hat ihn nur angelächelt und gesagt, bet noch ein Jahr. Das hat er dann auch getan. Und nach Ablauf des zweiten Jahres konnte man deutlich erkennen, dass sein ganzes Wesen in diesem Bereich verändert worden war. Es war einfach wie von ihm abgefallen. Ich denke, die Geduld ist ja so ein Punkt, mit dem wir ja alle immer so unsere Probleme haben. In Galater lesen wir, es ist eine Frucht des Fleisches, also keine Bestandteile unserer menschlichen gefallenen Natur. Und wenn wir ein Problem haben, heißt ja, Gott schenkt mir doch die Lösung, aber am besten sofort. Wer kennt es nicht? Der Gedanke, muss ich auch sagen, war für mich neu. Aber man muss es akzeptieren. Verbringe Zeit mit Gott. Und dann wirst du automatisch verändert. Nicht von heute auf morgen. Aber ich erinnere mich auch an das Zeugnis vom Missionar. Der hat in Frankreich Dienst getan. Der hat erzählt, dass er seinen Opa eigentlich nur als warmherzige, frohe Natur kennengelernt hat. Er konnte gar nicht glauben, als er erfahren hat, dass dieser Mann früher jähzornig war. Und wer einen jähzornigen Menschen mal kennengelernt hat, der weiß, dass sie da selber drunter leiden. Man hat das Ding nicht im Griff, das ist in der Natur drin. Und er hat auch dann Zeugnis gegeben, dass Veränderung erst dann angefangen hat, stattzufinden, als er, wenn er gemerkt hat, diese Verprägung seiner Natur, wenn ich es mal so nennen will, über ihn herrschen, dann ist er mit seiner Frau gemeinsam auf die Knie gegangen und hat dafür gebetet. Und welch ein Zeugnis, seine Enkelkinder haben ihn nie als so jemand kennengelernt, sondern nur als jemand, der diese Lammesart hatte, die wir als Christ haben sollten. Ja, das meinte ich damit vorhin, als ich sagte, bedeutet Arbeit, Gott nachzufolgen. Wir können nicht gegen den Strom anschwimmen, ohne dass es uns was kostet. Wie hat Gott zu Adam gesagt, als er ihn aus dem Paradies vertrieben hat? Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Das Leben ist uns nicht als Urlaub verheißen. Die Ruhe und der Friede, die wir im Austausch für dieses, ja, für diese Hingabe bekommen werden, wenn wir im Segen Gottes leben, das sollte es uns wert sein, das auf uns zu nehmen. Ich bete für unsere Gemeinde, für jeden Einzelnen von uns, dass wir alle, jeder Einzelne hier, ein Brief Christi sind oder werden, auf dem nicht nur Christus draufsteht, sondern auch Christus drin ist. Für alle Menschen erkennbar. Damit wir, wie wir in Philipper 2, Vers 15 lesen können, untadelig und lauter sind, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter dem wir scheinen wie Lichter in der Welt. Wenn das jetzt jedem hier wichtig ist, dann bin ich überzeugt, dass dieses Licht über kurz oder lang auch die Menschen in der Finsternis nicht nur erreicht, sondern diese auch anziehen wird. Amen.